herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um ein Spezialthema der Automobillogistik, und zwar um den Transport und die Logistik von Batterien für E-Fahrzeuge. Die Volkswagen AG scheint auf diesem Gebiet ein Vorreiter zu sein. Ein Team des Konzerns hat nämlich in diesem Jahr den VDA Logistik Award für ein innovatives Batterielogistikkonzept gewonnen. Grund für uns, da mal nachzuhaken, um uns anzuschauen, wie Batterielogistik in Zukunft aussehen kann. Meine Gäste heute sind Stefan Mader, Leiter Logistikplanung im Volkswagen Fahrzeugwerk Zwickau, und Michael Klaus von der Volkswagen Konzernlogistik. Los geht's! Hallo Stefan, hallo Michael, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo, freut uns auch.
Hallo ihr beiden, wir haben heute ein sehr interessantes Thema vor uns, was wir so im BVL-Podcast noch gar nicht hatten, und zwar das Thema Batterielogistik. Da seid ihr bei der Volkswagen AG schon sehr, sehr weit gekommen. Da habt ihr auch kürzlich den VDA Logistik Award gewonnen für ein innovatives neues Projekt, was genau in diese Richtung zielt, Batterielogistik. Doch bevor wir richtig loslegen und eintauchen, sagt uns gerne ein paar Dinge zu eurem Hintergrund, dass wir besser eure Expertise einordnen können, aus welchem Bereich von Volkswagen ja nicht kommt. Stefan, vielleicht fängst du an und gibst uns deinen Background, wie du auf dieses Projekt schaust und was du eigentlich bei der Volkswagen AG machst.
Mein Name ist Stefan Mader und ich verantworte die Logistikplanung im Fahrzeugwerk Zwickau. Zwickau war das erste Werk, was Volkswagen entschlossen hat, zu 100% auf Elektromobilität umzubauen. Und die Entscheidung ist 2017 gefallen, 2019 dann schon mit dem ersten Fahrzeug in den Start auf der Produktion gegangen. Und ich hatte das Glück, an der Stelle sozusagen alle Neugestaltungen von Logistikprozessen hier betreuen zu dürfen.
Und da kommen wir gleich noch drauf, was das überhaupt bedeutet. Also ganz neue Antriebstechniken und bedeuten ganz neue Arten und Weisen, die Logistik neu zu organisieren, neue Herausforderungen, auch neue Chancen, das Ganze einfach neu zu denken. Und ich merke an dem Projekt, so wie es beschrieben ist, ist eine super Darstellung eurer Fähigkeiten, was ihr da so leisten könnt. Michael, vielleicht erklärst du uns noch ganz kurz, was dein Hintergrund ist, wie du auf dieses Thema schaust und was du eigentlich für einen Beitrag leistest zu dem Ganzen.
Ich bin Michael Klaus. Ich bin in der Volkswagen Konzernlogistik angesiedelt. Ich bin dort schon seit geraumer Zeit, würde ich fast sagen, seit 15 Jahren, und entwickle Bahnverkehre für den gesamten Volkswagen-Konzern in Europa. Ich durfte einiges an Containerverkehren auf die Schiene setzen und aber auch die letzten 5 Jahre, das war auch mein Schwerpunkt, die Batterielogistik mit aufzubauen von Anfang an. Mhm. Und die Auszeichnung zeigt ja mit sich, dass dieses Thema auf jeden Fall sehr hochgradig aktuell ist und wir mit diesem wertvollen Beitrag und der Umsetzung tatsächlich auch für die Zukunft, nicht nur für Volkswagen als Konzern, sondern für die gesamte Automobilbranche, würde ich sogar sagen, auch Zeichen setzen, diesen Weg genauso zu beschreiten, mit uns gemeinsam zu beschreiten und auch die Batterielogistik mit uns gemeinsam auf der Schiene zu entwickeln.
Ja, Michael, worin bestehen denn eigentlich diese besonderen Herausforderungen bei der Batterielogistik? Ich meine, Logistik, Fahrzeuglogistik, Komponenten und so weiter, Motoren, das ist alles nichts Neues für euch. Aber die Batterielogistik ist nochmal ein ganz eigenes Feld mit ganz, ganz eigenen speziellen Herausforderungen. Die würde ich gerne mal mit euch gemeinsam erforschen.
Ja, die Batterielogistik ist eine Besonderheit. Das Erste, was einem ins Auge sticht, ist gleich das Thema Schwergut. Die Batterien sind besonders schwer, aber auch besonders flach im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor und natürlich sehr stark verdichtet. Und wir haben zum Beispiel die Herausforderung, wie kriegen wir so viel Gewicht auf einen engsten Raum und das wirtschaftlich und ökologisch von A nach B zu bringen. Und das ist im Grunde genommen immer die Herausforderung der Transportlogistik gewesen. Wie bringe ich entsprechende Teile so gut wie möglich und so sauber wie möglich von einem Werk zum anderen? Das ist an sich nichts Neues. Und zu alledem kommt auch noch der Punkt, Batterie ist auch Gefahrgut. Und ich meine, natürlich haben wir auch in der Vergangenheit auch Gefahrgüter auf der Schiene transportiert, allerdings nicht in diesem Maße und auch nicht in dieser mit dieser konzentrierten Brennlast, die wir dann auf einem engsten Raum haben. Und das, was wir da uns auf die Fahne geschrieben haben, war eine große Herausforderung von Anfang an. Und die Schwierigkeit war auch, wir standen vor einem Neuland. Keiner von uns hat damals diesen Weg so beschritten, wie wir ihn jetzt aktuell beschreiten. Wir hatten eigentlich nichts, wovon wir lernen konnten. Und wir haben einfach irgendwo auch angefangen, unserem Gespür, unserer Erfahrung als Logistiker zu folgen und haben einfach Fakten geschaffen. Und ich sag mal, das, was aktuell gerade auf der Schiene passiert in Sachen Batterielogistik, gibt uns auch recht, dass wir das richtige Gespür zum richtigen Zeitpunkt auch an den Tag gelegt haben. Aber vor allem die wichtige Herausforderung ist, im Zusammenhang mit den Schienenverkehren ist ja auch die Gleisanbindung von Standorten. Das ist die Grundvoraussetzung, um vernünftige bahnaffine Batterieverkehre zu betreiben. Hat man keine Gleisanschlüsse, dann muss man eine gebrochene Logistik, eine kombinierte Logistik auf die Beine stellen. Dann wird alles nur noch komplizierter, schwergängiger, teurer und halt wenig sauber. Und das ist im Grunde genommen die alle große Schwierigkeit für uns gewesen, auch unsere Lieferanten an die Schiene zu bringen oder die Schiene an die Lieferanten. Und ich glaube, das ist mitunter die wichtigste Erkenntnis für uns gewesen. Wie kriegen wir unsere Lieferanten, dass sie Gleisanschlüsse legen beziehungsweise ab der Schiene uns ihre Produkte übergeben?
Und du hast eben von dem Gewicht gesprochen, nur dass die Hörer so ein Gefühl dafür kriegen. Was wiegt Pi mal Daumen so eine Batterie? Reden wir 500 Kilo, 600 Kilo, 800 Kilo? Wie schwer sind solche Batterien, Batteriesysteme?
Man kann im Durchschnitt von 500 Kilogramm schon sprechen. Das ist sicherlich richtig. Allerdings haben wir so viele unterschiedliche Batteriesysteme. Wir haben kleinere, mittlere, große und demnächst auch super große Batterien. Da gibt es im Grunde genommen eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Modifikationen, die wir im Konzern fahren. Im Grunde genommen stellt sich die Frage, wie baue ich eine Logistik, in der auch unterschiedlichste Batteriekonfigurationen ja immer ihren Platz finden und dass wir im Grunde genommen auch dieses Systemkonzept niemals sprengen, egal wie groß, wie schwer die Batterie am Ende ausfällt. Das ist auch eine wichtige Herausforderung gewesen.
Vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Einfach damit der Zuhörer mal ein bisschen ein Bild vor Augen hat. Wenn wir so einen Stapel haben mit 7 Batterien, das ist das, was so maximal übereinander in so einen Waggon geht, dann wiegt der heutzutage wie früher 24 Dieselmotoren.
Wow, okay. Ja, solche Eckzahlen, ja, die machen's dann wieder deutlich, ne? Was das für ein Unterschied ist. Ja, ja.
Ganz schönes Gewicht, was wir da transportieren. Und das bedingt dann auch die anderen Teile des Konzeptes, weil es ist ja nicht nur ein Schienenkonzept, das ist der Transport zwischen A und B, ja, okay. Aber das Konzept als solches beinhaltet ja noch ganz viel mehr, die Automatisationen um diese ganze Batterie drumherum. Weil so ein Stapel ist dann auch nicht mehr einfach mal so mit dem Stapler handelbar. Das ist einfach von der Gewichtsklasse her gar nicht mehr zu handeln. Also mussten wir uns auch um die Schiene drumherum auch noch ganz viele andere Sachen einschalten lassen.
Okay, jetzt haben wir bereits von diesem Projekt gesprochen, dieses Konzept für Batterielogistik, was ihr entworfen habt, was für den modularen Antriebsbaukasten von Volkswagen bestimmt ist. Heißt mit anderen Worten, diese Plattform, auf der alle zukünftigen Modelle aus dem Volkswagen-Konzern aufgebaut sein werden. Wie ist diese Vision entstanden? Beschreib mal ganz kurz, vor allem auch, ob das nur bei euch bei VW entstanden ist oder ob man jetzt in dieser Phase auch schon über die Unternehmensgrenzen hinweg sich Gedanken macht, vielleicht auch mit der Konkurrenz bespricht, über solche Konzepte. Michael, du hast es gerade erwähnt, ihr musstet sozusagen alles neu denken. Da gab es keine Beispiele, es gab keine Präzedenzfälle. Man müsste sozusagen viel der Dinge, die hier zum Tragen kommen, neu erfinden. Wie entsteht so eine Vision und wie beschreibt man so die ersten Züge und die ersten Gedanken und wie das Ganze dann zu diesem Konzept geworden ist?
Da würde ich mal einsteigen, weil ich war von Anfang an dabei. Mhm. Also de facto haben wir uns schon fast direkt nach der Entscheidung, dass Zwickau das erste Elektrowerk werden sollte, getroffen zu einem ziemlich großen Workshop. Mhm. Da nannte sich damals bei Volkswagen LPK, Logistik-Prozesskostenklausur. Wir haben dort wirklich
sehr sperriger Ausdruck, aber okay,
ja. Ja, genau. Mhm. Alle Prozesspartner dazugeholt. Die Prozesspartner waren an der Stelle sowohl die Lieferanten als auch sozusagen der Batteriehersteller in Braunschweig, als auch das Fahrzeugwerk, was wir ja am Ende dieser Kette sind, als auch die transportierenden Unternehmen, also Bahn- und Konzernlogistik, als auch dann noch die Behälterhersteller. Wir hatten dort noch die Brandschützer dabei, die hatten also so ziemlich alle Fraktionen bis hin zur Gesetzgebung dabei. Weil auch die Gesetzgebung an der Stelle ja noch gar nicht wusste, auf was sie sich dort lässt und wir sozusagen auch Gestaltungsspielraum hatten. So, und in dieser Prozessklausur haben wir uns Rahmenbedingungen gesetzt, die quasi das Gesamtprojekt umschrieben haben, dass wir immense Mengen handeln müssen, dass einfach aufgrund des Skaleneffektes allein bei uns 340.000 Batterien jedes Jahr und des Gewichtes und des Gefahrgutes wir über ganz neue Prozesse nachdenken müssen. Mhm. Und aus dieser Prozessidee und dem Zusammenspiel wirklich aller Prozessbeteiligten ist dann eine Prozesskette entstanden, die wir gerechnet haben und de facto dann auch von der wirtschaftlichen und von der Umweltseite zum Schluss zu dem gekommen sind, was wir jetzt hier auf dem Beton stehen haben. Und das eigentlich ein Konzept auch ist, was copy-ready auch für sowohl alle unserer Marken sind, als auch für jeden, der extern schwere Güter transportiert. Deswegen ist auch der Preis, den wir gewonnen haben, der VDA Logistikpreis, von unterschiedlichsten Marken betreut worden. Da war dabei die Marke Skoda, da war dabei die Marke der Komponente, also Braunschweiger Batteriehersteller. Da war die Volkswagen Pkw mit dem Fahrzeugwerk Zwickau dabei und natürlich die Konzernlogistik als verbindendes Glied zwischen all diesen Gliedern.
Michael, noch was anzufügen?
Stefan hat ja gesagt, das ist im Grunde genommen das Gremium gewesen, wo sozusagen das geballte Wissen zusammenkam. Und wir aus der Konzernlogistik haben das natürlich nur transportseitig betreut, die Herausforderungen. Die Werke haben ihre Hausaufgaben zu leisten gehabt. Und im Grunde genommen haben wir uns dort alle dann gefunden und tatsächlich ein Konzept aus einem Guss auf die Beine gestellt. Aber am Anfang war das halt alles nicht ganz eindeutig. Wir haben über unterschiedliche Konzepte diskutiert. Als Beispiel, wir haben zu Beginn darüber gesprochen, dass wir Zellmodule mit einem in einem Art Container, also ISO-Container, in Braunschweig anlanden lassen. Und dieser Container sollte die Möglichkeit haben, dass dort im Prinzip das ganze Dach abgenommen werden soll, damit automatisch von oben aus dem ISO-Container die ganzen Zellmodule herausgegriffen werden sollten. Das war auch eine Idee damals, also Pionieridee. So hat man sich das vorgestellt. Sicherlich machbar, automatisierbar, aber aus Sicht der Transportkosten, der Umsetzung ist das keine gute Idee gewesen. Und dann hat sich eine Idee gegen die andere eben positioniert und am Ende des Tages ist die Idee hervorgegangen als die beste Idee, dass wir einen Schiebewandwagen einsetzen, der besonders viel Nutzlast aufnehmen kann. Das sind die, sage ich mal, stolze 64 Tonnen, die dort auf einmal hineinpassen. Man kann fast 3 LKWs dort verstauen und wenn man Gleisanschlüsse auf beiden Seiten hat, dann kommt man am allergünstigsten und auch am saubersten von A nach B. Das ist zum Beispiel das, wo wir am Anfang nicht so die Idee hatten, den Weg so zu gehen, aber zum Schluss hat sich alles darauf verdichtet, dass das die allerbeste Lösung ist schlechthin. Und natürlich haben wir dann die Schnittstellen in den Werken, die müssen mit so einem Waggon auch umgehen können. Dazu gehört eben das, was Stefan gesagt hat. Es gehört dazu, dass man einen Waggon B entladen kann und so weiter und so fort. Infrastruktur muss passen, Witterungsschutz muss gegeben sein und. Und am Ende des Tages ist es eben ein Konzept aus einem Guss.
Naja, es gehört letztlich auch dazu, dass da auch Ideen entstehen, die letztlich dann doch nicht zukunftsführend sind und dann doch nicht sich durchsetzen können. Also verschiedene Ideen auf den Tisch bringen und die verwerfen, die nicht funktionieren und sich auf die fokussieren, die erfolgsversprechend sind, das macht ja so einen Prozess letztendlich auch aus. Aber ich möchte nochmal auf dieses Ökosystem da eingehen, das ihr erwähnt habt von diesen Teilnehmern, dass ihr ganz, ganz früh schon so viele verschiedene Parteien an den Tisch gebracht habt, die dieses Konzept gemeinsam entwickelt haben, diese Vision entwickelt haben. Das hat ja Vor- und Nachteile. Ich kann mir auch vorstellen, je mehr Köche du in der Küche hast, desto schwieriger wird dieser Findungsprozess. Beschreib mal ganz kurz, wie es euch dann trotzdem gelungen ist, das Ganze auf eine Vision und auf ein Konzept zu fokussieren. Denn ich kann mir vorstellen, dass ein Logistikdienstleister oder auch Gesetzgebung oder Brandschützer, alle diese Parteien, die ihr da beschrieben habt, ja auch eigene Interessen haben, die irgendwie zum Teil ja auch im Zielkonflikt sind. Wie gelingt es da, diese Interessen auf einen Nenner zu bringen und damit ein Konzept um die Ecke zu kommen, die wirklich allen Ansprüchen gerecht wird?
Also zuerst mal gehört ganz viel Offenheit dazu. Heißt also, alle Prozesspartner hatten dort gleichberechtigt alle ihre Ideen vorbringen können. Und wenn man ganz viele Ideen, und das ist das Schöne sozusagen an vielen Beteiligten, ganz viele Ideen auf dem Tisch hat, dann lässt sich auf recht einfache und recht neutrale Basis ganz sauber rechnen, was die besten Kombinationen aller Ideen sind. So sah das auch damals aus. Wir hatten dort ca. 30 Personen, die da zusammengearbeitet haben. Und wir haben Stück für Stück jeden Teil der Prozesskette durchgegangen und haben erstmal mit kleinen Teams analysiert, wie der einzelne Prozessschritt aussehen könnte, haben die dann getauscht, die Lösungen, haben die also von anderen Leuten weiter bearbeiten lassen, sodass wir zum Schluss auf sehr neutraler Basis sehen konnten, was würde jetzt völlig weg von allen Vorgaben für uns die optimale Lösung sein. Und die haben wir dann bewertet und versucht umzusetzen. Mhm. Also an der Stelle äußerst positiv, dass wir sowohl verschiedenste Nationalitäten an Bord hatten, als auch verschiedenste Menschen und viele Menschen, die von ihrem Fach was verstanden haben.
Und ihr habt von vornherein, habt ihr euch auf bestimmte Pilotwerke fokussiert, in denen das Ganze angetestet wird und angelaufen ist sozusagen. Ne? Also ihr habt es nicht gleich von vornherein in vielen, sondern ganz, ganz fokussiert. Gib uns nochmal einen Einblick in den Auswahlprozess, wie ihr da gelandet seid, dass diese Pilotprojekte genau für oder diese Pilotwerke genau für dieses Projekt da in Frage kommen. Oder war das relativ offensichtlich, weil die Werke sind noch überschaubar?
Genau, es war relativ einfach, weil die Entscheidung, wer sozusagen die Prozesspartner sind, jemand anders für uns getroffen hat. De facto war logisch durch das Sourcing, wo die Zellen herkommen vom Lieferant. Danach der Teil Batteriemontage als Kernkompetenz unserer Komponentenwerke in Braunschweig angesiedelt war. Und wir als Fahrzeugwerk Zwickau als das Flexibelste den Auftrag bekommen hatten, die Elektromobilität umzusetzen. Und damit war relativ zeitig klar, welche ersten Prozesspartner dabei sein werden, nämlich der eigentliche Zelllieferant, der Batteriehersteller und das Fahrzeugwerk. Und das war der erste kleine Kreis, den wir sozusagen aufgebaut haben.
Wie sah das, wie sah der erste Prototyp von eurem Konzept aus, der dann tatsächlich angeprobt wurde? Sah völlig anders aus als das, was heute Stand der Dinge ist?
Nö, durch diese vielen Ideenvergleiche sind wir relativ schnell auch auf die richtige Richtung, muss ich mal sagen, gekommen, weil wir Varianten ausgeschlossen haben, die unrealistisch waren und zum Schluss quasi das Beste übrig geblieben ist, wie Sherlock Holmes das so schön sagt. Genau. Ein Teil davon ist zum Beispiel das, macht banal klingen, aber das Behälterkonzept. Mhm. Wir haben es dann geschafft, zusammen sozusagen mit den Braunschweiger Kollegen einen Behälter zu entwickeln, der sowohl die reine Zelle der Batterie aufnehmen kann, als auch dann die fertige Batterie. Einfach dadurch, dass eine Innenlage in diesem Behälter drin war, die man rumdrehen konnte und wir damit quasi ein Kreislaufleergut geschaffen haben, was nicht im 1:1 Beziehung zurück muss. Mhm. Heißt also, wir haben damals schon den ersten Kreislauf der Batterielogistik geschlossen, indem der Zelllieferant im gleichen Behälter die Zellen nach Braunschweig geschickt hat, Braunschweig die fertige Batterie zu uns geschickt hat und wir dann nicht irgendwohin zurück, sondern im direkten Verkehr die wieder zum Zellhersteller schicken konnten. Mhm. Heißt also, wir hatten dort dann null verlorene Verkehre. Wir haben also dadurch die Umwelt deutlich weniger belastet, als wenn wir immer nur eine 1:1 Beziehung hätten, das Leergut zurückschicken müssen. Und das über eine sehr einfache und clevere Lösung allein schon im Behälter.
Mhm. Okay, vielleicht lass uns mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und das Konzept nochmal als Ganzes so zu beschreiben. Vielleicht erstmal angefangen damit, welche Komponenten dieses Konzept ausmachen, für das ihr auch belohnt wurde oder für das ihr diesen Preis gewonnen habt. Was sind die einzelnen Komponenten? Du hast das Behälterkonzept gerade erwähnt, da sind sicherlich auch andere Konzepte. Vielleicht können wir mal so ein bisschen das Ganze erstmal beschreiben, bevor wir dann in so ein paar Details eintauchen.
Also unser Ziel war es, dass wir das Gesamtkonzept in allen Teilen so wenig wie möglich belasten. Das beginnt sozusagen bei dem Versenden der Zellen über die Bahn in diesem Leergut nach Braunschweig, hat dort Automatisationslösungen im Fokus, die also den Waggon automatisch entladen, automatisch lagern und dann automatisch der Fertigung zur Verfügung stellen. Nach Herstellung der Batterie dann auch diesen Automatikprozess weiter fortleben, heißt dann nach dem Lager den Waggon auch wieder automatisch beladen und dann sozusagen reine operative Person, sozusagen nur noch der Fahrer auf dem Zug beteiligt ist. Der fährt den Zug nach Zwickau, wo dann das Gegenspiel wieder passiert, nämlich dass dann automatisch entladen wird. An dem Stelle sind wir noch Sorten rein, dass also die Batterie A 7-mal übereinander liegt, Batterie B 7-mal übereinander, Batterie C 7-mal. Und dann haben wir ein automatisches Lager dahinter geschaltet, was zusätzlich die Funktion hatte, dann noch die Reihenfolge herzustellen, wie wir sie in der Fahrzeugmontage brauchen. also A, C, B, A, B etc. Das wiederum automatisiert mit einem Elektro-LKW, der dann die letzte Meile zu unserer Fahrzeugmontage zurückgelegt hat, um dann per Fördertechnik die Batterie an den Einbautakt zu bringen. Heißt also, das Gesamtkonzept, wenn dann das Leergut wieder zum Zellhersteller zurückgeht, fokussiert darauf, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, aufgrund Gefahrgut die beteiligten Personen so wenig wie möglich zu belasten, die Straße nicht zu belasten, die Verkehre so wenig wie möglich zu halten, also so weit wie möglich einzuschränken und dadurch auch Planungsressourcen so wenig wie möglich zu belasten, weil das, was einmal geplant worden ist, dann auch weitergegeben werden kann an die anderen Werke, die sukzessive auch auf die Elektromobilität umstellen.
Du hast eben so nonchalant die Begriffe benutzt, automatisiertes B- und Entladen. Da möchte ich dir gerne nochmal einhaken, wie das ganz konkret genau funktioniert. Wie sieht das aus? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also im Grunde genommen kannst du dir das vorstellen, so ein ganz normaler Stahlwaggon, wie du ihn siehst, wenn du am Bahnübergang stehst und so ein Güterzug an dir vorbeirattert, der mit einer Schiebetür, nachdem die Schiebetür geöffnet worden ist, das ist noch ein manueller Prozess in dem ganzen Prozess, dann völlig automatisch abläuft. Da ist vor diesem Waggon, entweder auf dem Boden verdübelt, fahrend auf Schienen oder an der Decke hängend, Regalbediengeräte, nennen wir das, die dann diese Stapel in Zweierstapeln aus dem Waggon rausholen als Vollgut oder aber dann das Leergut wieder reinstellen an die gleiche Stelle, sozusagen dann vollautomatisch in eine Art Hubwagen reinfahren, die Paletten ausheben und dann zwei dieser Siemer-Stapel rausnehmen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das sind in Summe dann 48 Dieselmotoren, die dann mit einem Hub bewegt werden. Und dann werden die Paletten über die Füttertechnik vereinzelt ins Regal geschafft. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung gewesen, weil sozusagen dort planend der Planer auf die Realität trifft. Weil genau an der Stelle kumulieren sich sozusagen alle Toleranzen, die es irgendwo in dem Prozess gibt. Nämlich die Toleranzen der Batteriebehälter, die Toleranzen der Waggons, die Schrägstellungen der Waggons etc. Und das alles musste irgendwie so automatisiert sein, dass die Automatisation mit der Realität zurechtkommt.
Man muss dazu sagen, wir haben unterschiedliche Automatisierungssysteme im Konzern. Die funktionieren ähnlich, aber doch in Einzelheiten anders. Zum Beispiel ein Automatisierungsgerät, also B- und Entladegerät in Braunschweig, schafft sogar in ganzen 4 Hüben einen ganzen Waggon zu entladen. Und das ist, sage ich mal, schon eine Meisterleistung. Wir kriegen 64 oder 63 Tonnen maximal in 4 Hüben zu entladen und auch wieder zu beladen. Und das ist etwas, was der Automobillogistik so nicht kennt. Mir ist auch nicht bekannt, dass Ähnliches woanders vorhanden ist. Aber zumindest bei uns in der Automobillogistik ist das ein Novum. Absoluter Meilenstein schlechthin.
Ja, und so wie du das gerade beschrieben hast, sind das keine Waggons von der Stange, die ja da benutzt werden können? Müssen die irgendwie besonders aufgerüstet werden? Oder ist das wirklich das gesamte, ja, beschreib mal kurz, was da aufgerüstet werden muss
richtig,
und was für
richtig,
die Waggons
richtig.
Tatsächlich da auch aussehen müssen?
Die Waggons an sich sind eher Standardware an und für sich, aber so wie sie normalerweise das Herstellungswerk verlassen, so können wir sie doch nicht verwenden. Wir haben in den Bahnverkehren eine Besonderheit. Wir haben keine Ladungssicherungsmaßnahmen per se im Waggon. Man muss das andersrum sagen. Im Lkw-Bereich ist der Lkw-Fahrer derjenige, der die Ladung dann mit Zurgurten verzurrt. Und damit ist die Ladungssicherung gegeben. Das haben wir so im Waggon nicht. Wir können zwar auch gurten, aber das machen wir nicht. Das kostet viel Zeit und das Personal an den Ladestellen ist eben dafür da, um die Ladung zu be- und zu entladen. Da stellt sich eben die Frage, was müssen wir tun, um die Ladung während des Transportes zu sichern? Und eigentlich ist die Maßgabe, dass im Waggon ein Formschluss vorhanden sein muss, sprich man belädt einen Waggon und die Ladung, die dort verstaut ist, darf eben nicht rutschen. Ja, man muss die ganze Luft sozusagen rausnehmen, womit auch immer. Und dort haben wir spezielle Einbauten in die Waggons installiert und die sind exakt auf den Behälter designt, sodass wir im Grunde genommen fast kaum Platz haben. Wir haben pro Waggonhälfte 6 cm Luft. und alles andere ist mit speziellen Metalleinbauten versehen, damit die Ladung eben nicht ins Rutschen kommt. Das ist auch deswegen wichtig, damit diese automatische Be- und Entladung beim Entladen und Beladen die Ladung immer wieder an der gleichen Stelle absetzt oder aufnimmt. Wenn wir dort zu viel Luft haben, dann rutscht die Ladung während des Transportes und die Automatik kommt nicht damit klar, die Behälter wieder zu entladen. Und allein auch aus dem Grund mussten wir diese Einbauten in die Waggons installieren. Also unsere Behälter können weder in die Längsrichtung bedeutend rutschen, wie gesagt 6 cm Luft, noch in die Querrichtung können sie rutschen, sodass die Automatik damit immer zurechtkommt, wenn ein Waggon aufgemacht, be- und entladen wird.
Und euer Bahnpartner, ist es die DB Cargo oder ein anderer Bahnpartner? Oder?
Wir haben unterschiedliche Bahnpartner, die für uns fahren. Natürlich gehört DB Cargo zu einem ganz, ganz großen Partner zu Volkswagen schon seit Jahrzehnten. Wir sind aber bemüht, auch andere Dienstleister für uns zu verpflichten und aktuell haben wir mehrere, die Batterieverkehre für uns betreiben.
Mich würde mal interessieren, was so, ihr habt vorhin diese Entstehung des Konzepts da besprochen und wie viele Parteien am Tisch war, das bewegt mich immer wieder. Man hat eine gewisse Vorstellung, wie das Ganze dann in Realität nachher funktioniert. Und mich interessieren aber diese Dinge, die ihr ursprünglich mal angenommen habt, die aber dann in der Realität völlig weltfremd waren bzw. geändert werden mussten. Gab es ein paar exemplarische Beispiele von Dingen, die ihr so nicht vorhersehen konntet, vorherahnen konntet, die mal so ein bisschen veranschaulichen, Realität und Praxis, wo das manchmal auseinanderklafft?
Ja, einfaches Beispiel war zum Beispiel das Entladen der Waggons. Wir sind da rangegangen, dass es also eine Zeichnung gibt vom Waggon mit ein bisschen Toleranz, es gibt eine Zeichnung vom Behälter mit ein bisschen Toleranz und dass wir dann mit den quasi Gabelzinken des Regalbediengerätes da einfach zwischen Waggon und Batteriestapel reinfahren und das rausheben. So einfach war am Anfang mal die Denke, bis wir dann gemerkt haben, dass ja nicht nur die Toleranz des Waggons, sondern auch der Schießstand des Waggons eine gravierende Rolle spielt. Mhm. Nämlich, der Michael hat es vorhin schon gesagt, es gibt unterschiedliche Größen an Batterien und wenn ich in einem glücklichen Zustand bin, die kleine zu verladen, dann steht der Waggon auf einmal 10 cm schräg entgegen des Regalbediengerätes. Heißt, ich komme mit den Gabeln gar nicht dort rein, weil einfach der Schrägstand zu schräg ist. Mhm. Haben wir lernen müssen, haben wir gelöst im Team, indem wir dann diese Gabeln in gewisser Weise flexibel gestaltet haben. Haben wir 2 Gelenke eingebaut, dass die sich also dann sukzessive an die Schrägstellung anlehnen können und dann trotzdem drunter kommen und trotzdem die beiden Stapel rausnehmen können. Eines der kleineren Beispiele.
Muss dieser Prozess, ich stelle mir den mal so völlig automatisiert vor, du hast vorhin beschrieben, irgendwie die Tür muss geöffnet werden, alles andere findet automatisiert statt. Aber wird das immer noch vom Personal überwacht und muss Personal hin und wieder eingreifen oder ist es inzwischen soweit, dass es völlig hands-off da alles wie von Geisterhand passiert?
Also am Anfang, da es ein ganz neues Konzept war, sind uns da schon viele graue Haare gewachsen. Manche wären froh, wenn du überhaupt graue Haare hätten, ja. Aber es gab doch sehr viele Kinderkrankheiten. Da gab es ziemlich viele Eingreiftruppen, Instandhalter vor Ort, Instandhalter der Firmen etc. Mittlerweile sind wir tatsächlich beim Stand, dass wir mit einer Anlagenverfügbarkeit von zwischen 97% und 98% fahren. Heißt also, dass tatsächlich nur noch ein Anlagenbediener unterwegs ist, der überwachende Funktionen hat und in den 2% der Fälle dann doch mal eingreift, gegebenenfalls einen Instandhalter dazu holt. Und ansonsten die Geisterhand sein lässt, ja.
Mhm. Könnte man diese Be- und Entladung theoretisch auch traditionell machen? Und was hätte das für Nachteile? Vergleich mal bitte so, wenn ihr das wirklich auf traditionelle Art und Weise macht, wie es normalerweise eine Be- und Entladung von Waggons macht. Und was es jetzt für Vorteile bringt auf diese automatisierte Art und Weise. Es ist erstmal Sicherheit, Personal, Geschwindigkeit, gewisse Aspekte, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen, ne?
Ja, der erste Aspekt ist auf jeden Fall die Genauigkeit, um es mal so auszudrücken. Wir haben ja schon gesagt, der Waggon ist ziemlich voll, einfach aufgrund der Verladung, dass wir dort auch die Ladungssicherung nicht explizit brauchen, haben wir dort einen Vorschluss, in dem wir verladen. Heißt also, der Staplerfahrer, der den Waggon entladen müsste, der müsste wirklich ziemlich genau, und das sind bei so einem Batteriestapel, der 2,50 Meter mal 1,45 Meter ist, 2 bis 3 Zentimeter be- und entladen. Und das mit dem größten Stapler, den wir hier im Einsatz haben, sprich so ein 8-Tonnen Stapler ist dann schon nötig, um so einen einzelnen Stapel rauszuheben aus dem Waggon. Ja. Mhm. Das sagt uns dann aber auch wieder, da dort fast 100 Batterien drin sind, wenn ich das mit dem Stapler tun würde und Personal finde, die so genau arbeiten können mit so einem großen Stapler, dann muss ich dort 14 Mal alleine fahren, um einen Waggon entladen zu können. Mhm. Heißt also, erstens wäre das dann einem Ameisenhaufen vergleichbar. Es wäre eine ziemliche Belastung an Material und es wäre auch für den Menschen ziemlich aufreibend. Dazu kommt noch, dass es ja ein Gefahrgut ist und wir eigentlich versucht haben, dort so wenig wie möglich in menschlichen Kontakt zu treten. Weil solange die Batterie noch nur Batterie ist und nicht im Auto verbaut ist, gelten da auch ein bisschen andere Bedingungen her, weil erst im Auto komplett angeschlossen sieht dann auch selbstsicher aus.
Jetzt hast du häufig Situationen, wo ein Konzept in der Pilotphase super funktioniert, aber du musst es ja auch skalieren, du musst es ausrollen und wenn die Ambition ist, das wirklich im ganzen Konzern über alle Marken beispielsweise, alle Werke auszuweiten, inwiefern entstehen da noch Herausforderungen, das Ganze, was jetzt in der Pilotphase, in diesen Pilotwerken funktioniert, tatsächlich auch konzernübergreifend auszurollen? Was entstehen da für Herausforderungen?
Also was bei der Skalierung da noch wichtig ist, sind die Spezialbehälter. Mhm. Ich kann die nicht in Ersatzverpackung packen, weil einfach aufgrund der Art und Weise der Batterie ich diese Behälter brauche. Je mehr Teilnehmer in das System einsteigen, desto umfassender muss natürlich dann auch die Steuerung dieses Behälters werden, damit immer zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Beteiligten dann auch das Leergut da ist. Heißt, der Zelllieferant braucht Leergut, der Batteriehersteller braucht Leergut und das im System von dann ganz vielen Werken, die sukzessive alle einsteigen. Mittlerweile sind wir ja auch schon im Lada Boleslav dazugekommen, Skoda mit sowohl Fahrzeug als auch Batteriefertigung. Mhm. Hannover ist dazugekommen mit dem ID.Bus, Emden ist dazugekommen mit dem ID.4 und dem ID.7, Braunschweig sowieso als Batteriehersteller und jetzt sind wir schon in dem, was wir sozusagen Netzwerk denken. Mhm. Und zum Beispiel der Behälter ist eine der Steuerungssystematiken, die dann relevant werden.
Ja. Gibt es noch wichtige Bestandteile, Elemente dieses Konzepts, die wir bisher noch nicht besprochen haben, die wir noch erwähnen sollten, das Ganze als Gesamtheit zu verstehen?
Ja, vielleicht mal zwei wichtige Dinge. Zum einen, wir haben ganz, ganz früh strategisch entschieden, Zellmodule bei Lieferanten direkt ab der Schiene einzukaufen. Man muss dazu sagen, wir Volkswagen haben Jahrzehnte in einer Welt gelebt und funktioniert, wo wir per Lkw Teile, also Abholung per Lkw die Teile eingekauft haben. Das war der damalige Standard. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diesen Standard, der bis dahin immer gegolten hat, für Tausende von Teilen plötzlich zu brechen und jetzt einen ganz anderen Weg zu gehen und ab der Schiene die Teile einzukaufen. Das war nicht einfach intern jemanden, sage ich mal, zu überzeugen. Man macht das jetzt anders und zwar alles und komplett. Das ist etwas, was uns zunächst schwer gefallen ist, tatsächlich den Weg konsequent zu gehen. Aber irgendwann mal haben wir erkannt, wir müssen diese Entscheidung von oben nach unten delegieren. Und in einem entsprechenden Gremium hat man eben die Entscheidung getroffen, wir möchten strategisch Zellmodule, Zellen und Batterien ausschließlich auf der Schiene fahren. Also das ist ein ganz starkes Zeichen nach innen für alle Logistiker und auch für alle Werke. Das hängt damit zusammen, dass die Infrastruktur vorgehalten werden muss und. Das ist ein starkes Bekenntnis für saubere Verkehre und damit sind wir auch in der Lage, dann auch in Gespräche zu gehen und grünen Strom einzukaufen für unsere Verkehre. Man muss dazu sagen, da wo es geht, fahren wir ausschließlich mit grünem Strom auf der Schiene. Das ist etwas, was wir, sage ich mal, bereitwillig tun und von uns aus tun, ohne gedrängt oder, sage ich mal, verpflichtet zu werden, dieses zu tun, weil wir vom Grunde aus, sage ich mal, sagen, dass das der einzig richtige Weg ist. Und wenn, dann aber konsequent dieser Weg gegangen werden muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist nicht trivial. Das darf man nicht unterschätzen. Ich behaupte mal, alle anderen Mitbewerber leben immer noch in der alten Welt und kaufen immer noch alles, was Zellmodul und Zelle heißt, mit Abholung per Lkw. Warum behaupte ich das? Naja, ich kenne den Bahnmarkt sehr gut. Und ich würde wissen, wenn andere Mitbewerber Verkehre generieren mit Zählmodulen oder Zellen, und weil das aber nicht stattfindet, liegt der Rückschluss nahe, dass die OEMs eben diesen Weg, so wie wir ihn beschreiten, eigentlich nicht gehen. Und an der Stelle ist es eine ganz wichtige Erkenntnis. Kaufe doch deine Produkte anders ein, als du sonst gewohnt bist. Das gehört auch mit zu einer Lernkurve, auch für uns intern, wie man solche Dinge angeht und konsequent umsetzt.
Sind denn die Güterbahnen in Deutschland der Aufgabe gewachsen? Beispielsweise, es gibt viel Kritik gegenüber der Güterbahn, ja, was Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und so weiter angeht. Ja. Und gesetzt den Fall, wenn jetzt nicht nur ihr Volkswagen, sondern alle Automobilkonzerne in dieselbe Richtung gehen würden, wäre das System dann dieser Herausforderung noch gewachsen? Und was muss aus deiner Sicht passieren, damit das gewährleistet ist?
Wenn man, sage ich mal, natürlich den apokalyptischen Worst Case denkt, ist es sicherlich die Frage berechtigt. Ne? Also es ist absolut richtig, dass wenn wir alles auf die Schiene packen, wird wahrscheinlich das Netz zusammenbrechen und wir kommen hier nicht weiter. Das ist schon richtig. Nur ich kann sagen, aus unserer Erfahrung generieren wir die Verkehre relativ robust dann, wenn wir Ganzzüge fahren. Und wenn wir im Einzelwagennetzwerk unterwegs sind, dann haben wir schon einige Störungen, die wir regelmäßig mitbekommen. Fahren wir aber in Ganzzugverkehren und schaffen dort Größenvorteile zu generieren, dann bekommen wir auch eine entsprechende Stabilität. Das ist ja eben die falsche Denke, wenn man sagt, naja, ich packe hier einen LKW und da einen LKW auf die Schiene, dann funktioniert das nicht wirklich. Packt man aber 40 LKWs auf die Schiene, dann kann man ein ganz anderes, robustes und vernünftiges Konzept aufbauen. Man muss eben etwas größer denken und dann bekommt man auch deutlich bessere Stabilität. Und in diese Richtung gehen wir. Wir fangen im Einzelwagenverkehr an und versuchen so schnell wie es geht, auf Ganzzüge umzusteigen. Und dafür braucht man, naja, bei diesem Schwergut, naja, 6, 7 Waggons pro Tag. Das ist viel, nicht viel, muss jeder für sich entscheiden. Und ab da bekommen wir genügend Stabilität. Und das sind getaktete, geregelte Verkehre. Und wenn sie eingeplant werden können, wenn Trassen dafür bestellt werden können, dann haben wir genügend Raum, dort Verkehre sauber zu fahren. Und das ist leider eben die Denke, man versucht immer über ein oder zwei LKWs zu gehen. Leider funktioniert die Bahn an der Stelle tatsächlich nicht wirklich gut. Denkt man aber das Ganze groß. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Betrachtung, dass wir gesagt haben, wir müssen möglichst schnell auf Ganzzuggröße gehen. Wie gelingt uns das? Naja, indem wir komprimiert alles so viel wie möglich in einen Waggon verdichten und dann so viele Waggons aneinanderreihen, damit der Ganzzug rechnet. Und das ist eben der Punkt. Also so viel braucht man da nicht. Und das Werk in Zwickau funktioniert jetzt seit einigen Jahren im Ganzzugbereich getaktet und robust.
Ja, klar. Starkes Bekenntnis zur Güterbahn. Finde ich super. Finde ich hervorragend. Wenn ihr beide jetzt nochmal so ein bisschen einen Blick nach vorne werft, wie wollt ihr in Zukunft dieses Konzept, was wir heute beschrieben haben, grundlegend weiterentwickeln? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die nächsten logischen Weiterentwicklungsstufen von dem, was ihr heute beschrieben habt?
Aus Sicht Bahnverkehre, wir sehen demnächst einen weiteren Change. Wir gehen weg von Zellmodulen und wir bewegen uns mehr hin zu der Zelle. Und das bedeutet, dass wir Ähnliches noch einmal vollbringen müssen, was wir eben vollbracht haben. Wir müssen es schaffen, Zellenverkehre in ganz anderen Behältern ebenso in einer vergleichbaren Art und Weise auf die Schiene zu setzen und auch von den Lieferanten abzuholen und in unsere Werke zu verbringen. Dafür brauchen wir, ich sag mal, wir können bestehende Waggons nehmen und diese eben intern ein bisschen anpassen, umbauen. Oder wir gehen sogar einen ganz neuen Weg. Wir lassen Waggons um die Zellen drumherum bauen. Das ist unsere nächste große Vision. Wir möchten einen Waggon kreieren, der nicht nur 64 Tonnen aufnehmen kann, der sogar vielleicht 70 Tonnen aufnehmen kann. Und damit sind wir dann in der Lage, also uns noch einmal deutlich, deutlich zu verbessern gegenüber dem Stand von heute. Und Das ist der eine Weg. Und der andere Weg, das ist die ganze Digitalisierung. Wir wissen heute schon, wie warm es in unseren Waggons ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der Weg geht dahin, dass wir bezüglich der Stöße auf der Schiene genauer werden. Wir zeichnen Daten auf, wir machen Rückschlüsse. Also das Thema Qualität gewinnt an Bedeutung. Und Geolokation von unseren Waggons, das ist schon alte, abgefrühstückte Welt. Das ist nichts Neues. Aber all diese Digitalisierungsthemen, die gehen natürlich mit. Einmal mit der neuen physischen Größe vom neuen Waggon. Und das ist im Prinzip, machen wir das Gleiche, nur noch besser, konsequenter, genauer und auch wirtschaftlicher. Sauber ist es ohnehin schon.
Ja, super. Und spürst du eine gewisse Innovationsoffenheit und eine gewisse Bereitschaft, da zu kooperieren auf Seiten der Güterbahn? Stößt du da auf offene Ohren bei solchen Themen?
Definitiv. Also wir bekommen sehr oft Rückmeldungen, dass Leasing-Unternehmen, die uns Waggons zur Verfügung stellen, auch bereit sind, Gelder zu investieren in neue Waggonparks. Und wir sind aktuell in intensiven Gesprächen, wie wir eben neue Waggons designen können. Das wird hoffentlich im nächsten Jahr soweit sein, dass wir auch Aufträge herausgeben können. Das ist alles noch in der Selbstfindungsphase. Aber selbst wenn das nicht greifen sollte und wenn wir den Weg nicht gehen sollen mit neuen Waggons, dann gehen wir den Weg mit den aktuellen Waggons und da sind wir schon sehr, sehr, sehr gut. Wir haben beim VDA ja vorgestellt, dass wir, was Transportkosten angeht, irgendwo bei 50% der Lkw-Kosten liegen. Und das ist schon ein ganz starkes Stück, sage ich mal, dessen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das haben wir bereits an den Tag gelegt. Wenn wir noch besser werden können, dann ist es ein Traum. Wenn er in Erfüllung geht, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Kunststück, das uns gelungen ist.
Sehr schön. Stefan, dir noch was anzufügen aus deiner Sicht und aus einer Werkslogistik-Sicht? Was ist so für dich die nächste Evolutionsstufe des Konzepts und die Weiterentwicklung?
Also ich aus Werkssicht würde mich von dem reinen Batterie- und Bahngedanken dort an der Stelle tatsächlich lösen. Weil wir haben mit der Automatisationslösung gezeigt, dass es geht für alles, was schwer ist, alles, was groß ist. Und meine Vision wäre es eigentlich, dass wir jetzt auf die nächsten Fahrzeugmodelle und Generationen Elektrofahrzeuge schauen. Dass wir dann in die Richtung gehen, dass wir auch Großmodule über so einen Weg der Automatisation handeln können. Heißt also ganze Vorderachskörper, Hinterachskörper, Innenraummodule etc., die dann auf Basis unserer Automatisationslösung gehandelt werden können, ohne dass da noch die Leute sich dazwischen drängen müssen. Und ich sehe es in die Richtung, dass man, und jetzt bin ich nicht mehr nur bei VW, sondern bei der Gesamtwirtschaft, deswegen haben wir es auch im VDA vorgestellt, alle Beteiligten, die irgendwas Schweres zu handeln haben, auf gleiche Automatisationslösungen zurückgreifen können, die wir hier sozusagen entwickelt haben, die Kinderkrankheiten ausgemerzt haben und jetzt gut damit leben können.
Sehr schön. Ich werde definitiv noch ein paar Links in den Shownotes hinterlassen zu weiteren Informationen. Also wer sich nochmal weiter schlau machen will, das Konzept nochmal tiefer verstehen will, ich hoffe, ihr habt ein paar Links, die ihr mir geben könnt, die ich in den Shownotes hinterlassen kann. Ansonsten schon mal vielen, vielen Dank, Stefan und Michael, für die interessanten Ausführungen. Fand ich mega, mega spannend, mal in diese Welt einzutauchen, der Batterielogistik, auch eine neue Welt, neue Herausforderungen und super innovativ, was ihr da macht. Das finde ich super und ich denke, ihr habt verdient diesen VDA Logistik Award gewonnen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema innovative Batterielogistik bei der Volkswagen AG. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.